Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Journalist, Autor und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch. Herr, guten Tag, Herr Küppersbusch.
Hallo, Frau Schäfer.
Wie geht's Ihnen? Sie schreiben ja in der Taz diese schöne Kolumne, wie geht's uns? Wie geht's uns, Herr Küppersbusch?
Ja, gibt es auch Klimaanlagen-Scham, so wie wir Flugscham uns anlegen? Also bei dem Wetter draußen, bei uns im Westen zu Hause wird ja 41 in Geilenkirchen heute ein ewiger Wärmerekord angestrebt, sehr angenehm sowieso mit Ihnen hier, aber auch wenn man hier drin sitzen darf und nur in die Hitze rausguckt.
Hier drin sitzen darf, weil es hier kühl ist. Sie meinen, dafür müssen wir uns schämen?
Ja, die Klimaanlage verbrennt auch Energie, ne?
Ja, und wenn man so im Schatten arbeitet und die Fenster verschattet, braucht man vielleicht nicht unbedingt eine, ne? Je nachdem, wie die Sonne so steht.
Man muss versuchen, ja. Stündchen.
werden Sie heute Nachmittag zuhören, wenn Boris Johnson seine erste Rede im Unterhaus hält?
Bin sehr gespannt.
In London?
Also wir erleben ja dieses ergreifende Schauspiel, ob Großbritannien auf dem Weg von der Weltmacht zum schrulligen Zwerg in der Nische einfach nur Pause in der EU gemacht hat, sich nochmal aufgefrischt hat für ein künftig tristes Nischendasein, oder ob, wie es gestern in diesem Qualitätsradio ein britischer Zeitgenosse sagte, das Schiff die sinkenden Ratten verlässt, was wohl eher so die britische Wahrnehmung oder vor allen Dingen auch Boris Johnsons Wahrnehmung sein soll. Also ich glaube, schon bei der Kabinettsbesetzung, die eben in den Nachrichten ja auch angesprochen wurde, wird klar, die Flausen, dass der jetzt kaum im Amt eine Taube würde, kann man sich von der Backe putzen.
Der Tag heute mit Friedrich Küppersbusch, Journalist, Autor und Fernsehproduzent. Und der hat gerade noch mal im Handy gecheckt, wie denn der bayerische Verkehrsminister heißt. Er heißt Hans Reichert, der bayerische Verkehrsminister. Und das stimmt? Stimmt's?
Ja, also offenbar muss man im Moment einfach Reichert heißen, um Verkehrsminister zu werden. Ob denn, nun in Österreich oder in Bayern.
Genau, der österreichische Kollege heißt auch Andreas Reichert diesmal. Und der Tiroler Landeschef Günther Platter. Diese drei sind eingeladen heute in Berlin beim Verkehrsminister, bei Herrn Scheuer, zum Transitgipfel. Und da geht es ja um dieses Thema, das im Moment auf dem Tisch liegt, das die Gemüter erregt. Was wird aus dem Transitverkehr, der über den Brenner läuft? Die Brennerroute ist billig und wahrscheinlich auch deshalb unglaublich viel befahren, die Nord-Süd-Verbindung für den LKW in den Alpen. Und es ist natürlich schwierig, eine Situation sowohl für die Anwohner dort, wie auch für die Natur, wie insgesamt für die Straßen, die Verkehrsbelastung, die Staus. Die Österreicher haben reagiert und haben gesagt, die LKWs werden nur noch blockweise abgefertigt. Das führt dann wiederum zu weiteren langen Staus. Und dann gibt es ein anderes Verbot noch von Österreich ausgesprochen. Ausländische PKWs dürfen keine Schleichwege mehr fahren. Man darf also nicht mehr bei Kufstein also sich dann einen Weg suchen, um die Staus zu umfahren. Das gibt Ärger. Glauben Sie, Herr Küppersbusch, dass erst bei diesem Transitgipfel heute in Berlin aber etwas herauskommt? Denn die Fronten scheinen relativ verhärtet.
Naja, die Österreicher bringen ja ganz konkrete Forderungen mit. Die Bayern sollen mal eine höhere Maut nehmen, nicht nur 16 Cent, weil die Österreicher nehmen schon 88 Cent, also da soll man doch ein bisschen mehr den LKWs abverlangen. Man soll mehr Geld investieren in die rollende Landstraße, also Verladestationen, wo LKW auf die Züge gehen. Man soll, und das ist glaube ich das Kernthema, dass die ja schon bauen und auch schon ungefähr wissen, wann sie fertig werden mit diesem Brenner-Basistunnel, wo sie unterm Brenner bis zu, glaube ich, 55 Kilometer Länge Tunnel für Eisenbahnen bauen und sagen, da laden wir die schlimmen deutschen LKWs drauf und dann können die da irgendwo Richtung Palermo wieder raus und wir haben nichts mehr damit zu tun. Und der Vorwurf, der im Raum steht, ist, dass die deutschen Verkehrsminister, und das ist ja nun seit vielen Kabinetten ein Raub der CSU, immer gesagt haben, ja, nächsten Montag fangen wir an und nichts passiert sei.
Nächsten Montag fangen wir an, den Schienenverkehr auszubauen, meinen
ja,
Sie?
Ja, oder auch die Verladestationen zu errichten oder auch Zuführungen zu diesem Brenner-Basistunnel zu bauen. Und da sagen die Österreicher, ihr habt überhaupt nichts gemacht.
Ja, ist ja ein ähnliches Phänomen, der Gotthard-Basistunnel von den Schweizern federführend gebaut. Da war es auch so, dass die Deutschen gesagt haben, ihr Schweizer baut den Tunnel, aber wir schauen, dass dann die Schienenanschlüsse funktionieren. Und das hat auch nicht gut funktioniert.
Nee, und von daher ist es auch, wenn es sehr, sehr spezifisch ist und sehr viele interessante und ich glaube nur den Fachmenschen überlassene Details enthält, doch wie so eine große Metapher, wie ein großes Bild. Da ist dieser Riese Deutschland mit seinem enormen Güterverkehr, mit seinem starken Export. Und davon wickeln wir in Deutschland 80% über die Straße ab. und unsere Nachbarn, die Schweiz zum Beispiel, 50%. Und nun kann man nicht sagen, ja Mensch, die Schweiz, flach wie Holland, ist ja auch kein Problem, da eine Eisenbahn zu bauen.
Sondern eigentlich Im Gegenteil.
Umgekehrt. Ja. Ne? Es ist technologisch viel schwieriger. In Frankreich ist es so, weil das alles zentralisiert ist auf Paris und die haben auch ein relativ niedriges Invest in Eisenbahn und trotzdem einen hohen Anteil auf der Schiene. Schweiz und, für Schweiz und Österreich ist es schwieriger, aber die haben auch ein massives touristisches Interesse und so wird es bei diesem Gipfel heute zu der ironischen Situation kommen, dass ein ÖVP, also mehr oder minder europäisch gesehen Parteifreund von Herrn Scheuer und ein Exponent, ein sehr umstrittener Exponent der Rechtspopulisten der FPÖ, nämlich der Verkehrsminister, den Deutschen grüne Politik beibringen. Lustige Konstellation.
Mal sehen, wie stark die Politik dort beigebracht wird. Aber es ist so, dass die Österreicher jetzt ganz konkret, wenn wir jetzt nochmal das Thema runterholen von der Metaebene Verkehr auf die Schiene, Metaebene, also jetzt konkret sagen, was kann heute gelöst werden, gerade mit den LKWs, die ja nun noch fahren, weil es den Brennerbasistunnel noch nicht gibt, sondern der wird ja auch erst 2028 eröffnet werden. Und da hat der Landeshauptmann Günther Platte gesagt, ganz unnachgiebig, also er erhofft sich tatsächlich Bewegung von den Deutschen.
Ich werde nicht über unsere Fahrverbote diskutieren, Lkw-Blockabfertigungen, aber auch die Lkw-Fahrverbote, Pkw-Fahrverbote, da werde ich keinen Millimeter nachgeben.
Also er wird keinen Millimeter nachgeben, das heißt, Sie haben wahrscheinlich recht, jetzt müssen die Deutschen tatsächlich was tun.
Ja, sie müssen über ihre Ankündigungspolitik rausgehen. Ne? Es ist ja auch, will nicht auf die Metaebene ausweichen, aber ein interessantes Bild, dass gerade eher konservativ oder Beispiel FPÖ-Verkehrsminister Reichert aus Österreich nationalistisch gesinnte Politiker, wo sie aneinander stoßen, arbeiten Nationalismen nicht zusammen. Ne? Wir sind alle, also der eine findet dann Deutschland am tollsten, der andere Österreich, der dritte die Schweiz. Und es bildet sich aber keine nationalistische Gemeinsamkeit. Und das ist ja auf einer größer betrachteten Ebene eine Frage an die europäische Politik. Kann das überhaupt funktionieren? Die Österreicher haben der CSU die Anführungszeichen Ausländermaut weggeschossen, indem sie vor das Europäische Gerichtshof gegangen sind und gesagt haben, nee, also das geht so nicht. Gespannt, ob die sich einigen können. Einig sind sie ja vom politischen Lager her Freunde.
Müssten sie sozusagen sein, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die CSU und die FPÖ wirklich Freunde sind.
Nee, aber der Herr Reichert, auch wenn er sehr, der österreichische Reichert, wenn er sehr umstritten ist, weil er ein Burschenschafter ist, weil er eine gemeinsame braune Vergangenheit mit HC Strache hat, er ist ja im Moment gar nicht FPÖ-Mitglied der Regierung, sondern Expertenmitglied der Regierung.
Gut, immerhin hat aber, um es nochmal konkret zu sagen, der bayerische Ministerpräsident, CSU, Herr Söder, hat gesagt, okay, ich signalisiere euch Gesprächsbereitschaft in Sachen Mautgebühren. Wir können die eventuell anpassen auf dieser Strecke München-Verona, wir können die also erhöhen. Aber im Gegenzug müsst ihr Tiroler von dieser Lkw-Blockabfertigung abrücken.
Ja, ich meine, das ist ein bisschen auch eine Krankheit der deutschen Industrie, die dahinter steckt. Das ist diese Just-in-Time-Philosophie. Ne? Wir bestellen unsere Teile, die wir für Fertigung brauchen, oder wir versenden unsere Güter genau auf den Zeitpunkt, wo es der Kunde wünscht oder wo es die Fabrik braucht. Und da ist der LKW überlegen. Wenn Sie das mit dem Schiff oder mit der Schiene machen, dann steht das Zeug ja irgendwo rum oder Sie müssen es vom Bahnhof noch wegholen. Und da hat sich die Industrie in Deutschland viel mehr durchgesetzt als die Verkehrspolitik in anderen europäischen Nachbarländern. Und wenn wir das nicht, das ist ja so, dass die Autobahnen kommen an der holländischen Grenze an, da sind Wasserwege. Deswegen haben die Holländer mehr Ruhe. Die Autobahnen kommen an den Alpen an, da ist Schienenverkehr. Deswegen haben die mehr Ruhe. Und wir sagen ein bisschen Bayern-München-mäßig, ja, aber wir sind die Tollsten, ihr müsst euch nach uns richten. Und das geht hier gerade vor die Wand.
Ja, funktioniert gerade nicht. Friedrich Küppersbusch hier zu Gast in Studio 9. Es ist ziemlich heiß. Wir denken über nachhaltigeres Leben nach und dazu gehört Bahnfahren. Ne?
Absolut.
Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, weil eben in Berlin heute dieser Transitgipfel stattfindet. Da geht es um die Frage, wie kann man den Lkw-Verkehr ein bisschen eindämmen, der über den Brenner fließt. Zu viele Lkws sind das, die da langfahren wollen. Eine mögliche Lösung könnte die sein, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern. Das haben wir eben auch kurz natürlich schon angesprochen. Das gilt ja aber nicht nur für Güter, sondern es gilt auch für uns.
Für uns Menschlein.
Für uns Menschen, für uns Personen. Dass wir weniger fliegen zum Beispiel und dafür mehr Zug fahren. Wir haben heute früh in Studio 9 in unserer Sommerreihe zum Thema Zugfahren mit Michael Kramer gesprochen von den Grünen, Europapolitiker. Und der sagt:
Alle reden vom Klimaschutz. Alle reden von einer umweltfreundlichen Bahn, aber alles wird getan, dass das Bahnfahren teuer wird Und alles wird getan, dass die Konkurrenz, das Fliegen, der Straßenverkehr billig gemacht wird. Und wenn sich das nicht ändert, hat die Bahn keine Zukunft.
Sind Sie einverstanden, Herr Küppersbusch?
Ja, die Bahn hat die geringste CO2-Emission im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern, hat den höchsten Ökostromanteil, verbraucht ein Viertel der Energie, die zum Beispiel LKWs verbrauchen. Also die Bahn, es sprechen alle naturwissenschaftlichen Fakten, soweit sie vorliegen, für die Bahn. Und trotzdem sagen wir, es ist schon cooler zu fliegen. Denn wenn der Pilot sagt, ja, ich habe jetzt keinen Slot bekommen, die Fluglotsen streiken und dann müssen wir noch warten in der Enteisungsschlange, dann denkt die innerdeutsche Business-Pinguin-Fraktion hinten im Jet, oh cool, wir sind praktisch Kumpels von den Piloten, das ist ja so cool zu fliegen. In Wirklichkeit ist es einfach eine Verspätung von 1,5 Stunden, über die man sich dann bei der Bahn echauffiert. Also auch in der medialen Deutungshoheit über Verkehrsmittel ist die Bahn aus Restgenmaterial von Bertie Fuchs und Rudolf Scharping geschnitzt. Die machen alles richtig und am Ende findet man sie doof. Also dieses Bahndissen, da können wir vielleicht auch in unserer eigenen Branche die Begeisterung für kaputte Klimaanlagen, stehengebliebene Züge und große Verspätungen mal überprüfen. Berichten wir das genauso im Flugverkehr? Berichten wir es genauso, wenn die Leute wieder stundenlang im Stau gestanden haben? Oder ist es da sozusagen sozialisiert, individualisiert?
Interessant, ja. Also könnte sein, dass man beim Fliegen es immer noch cooler findet, wenn es Verspätungen gibt, als beim Bahnfahren. Obwohl es natürlich auch viele Menschen gibt, die sich rasant über Flugverspätungen natürlich auch ärgern.
Natürlich.
Ja,
also die
muss man auch festhalten.
Streiks von Kabinenpersonal und Piloten werden ja nicht aus Dummheit in der Ferienzeit geführt. Also die Menschen merken das schon.
Genau.
Aber ehrliche Zahlen darüber, was ist es wirklich günstiger zu fliegen, würde ich gerne mal sehen.
Ja, aber dieses Bahndissen, das scheint es tatsächlich zu geben. Also in der Bahn ist es nicht angenehm, da ist es warm eben und keine Klimaanlage funktioniert etc. Robert Habeck von den Grünen hat jetzt eine große Offensive für die Bahn sich ausgedacht und der hat vor allem auch gesagt, die Beamten sollen doch in Zukunft bitte mehr fliegen, mehr Bahn fahren, schöner Versprecher, und nur noch in Ausnahmefällen in Deutschland, also innerdeutsch fliegen. Denn der Staat hätte doch bitte sehr im Klimaschutz eine Vorreiterrolle. Und jetzt gibt es heute dazu ein Artikel in der Welt. Und da steht, die Mitarbeiter der Bundesministerien und ihrer nachgeordneten Behörden haben im vergangenen Jahr rund 230.000 innerdeutsche Flüge absolviert. Und in den ersten Monaten in diesem Jahr 2019 ist die Zahl der Flugreisen angestiegen. Hm. Erstaunlich.
Nicht, wenn man Köln-Bonn frequentiert als Flughafen. Da generiere ich meine Flugscham. Und da ist halt in der Wartelounge ein Drittel in Uniform. Also unsere neue Verteidigungsministerin hat ja gesagt, die Bundeswehr soll in der Gesellschaft sichtbarer werden. Bei innerdeutschen Flügen wird sie das, einfach weil die Harthöhe immer noch der größere Teil des Verteidigungsministeriums ist. Und diese hohe Zahl von Flügen, die heute gemeldet wurde, ich glaube 227.000 innerdeutsche Flüge, die kommt daher, dass wir da unentschlossen sind und immer noch viele Behörden in Bonn haben.
Also da könnte man nochmal anfangen, oder? Dass man alle die in den Zug setzt.
Ja, die werden sich bedanken. Da laufen die dann natürlich für die Versäumnisse der Vergangenheit. Es gibt jetzt diese gute Verbindung Berlin-München. Aber wenn Sie an die Geschichte mit dem Hochgeschwindigkeitszug denken, wo Sie sagen, Mensch, Deutschland ist eigentlich zu klein für diese tolle Idee, die unsere Ingenieure gehabt haben. Und dann hat der Chinese es dreimal schneller gebaut als wir. Und Sie kommen halt immer noch nicht von Köln nach Berlin, was eine naheliegende Strecke wäre. Ja, da fahren Sie dann 5 Stunden, da lacht Eurowings.
Da lacht Eurowings, aber andererseits, wir haben schon über Verspätungen gesprochen, die es natürlich im Flugverkehr auch gibt. Und vielleicht kann man auch dann das Argument anführen, dass es sich im Zug auch ganz gut arbeiten lässt, dass man die Zeit ja auch nutzen kann. Ist ja keine verlorene Zeit, im Zug zu sitzen, auch wenn es einen Moment lang länger dauert als ein möglicher Flug.
Ja, also ich merke das bei mir selber, wenn ich Dortmund-Berlin, das pendle ich, das ist so meine berufliche Strecke, und es sind halt 7 Stunden Zugfahrt. Wenn ich das wirklich an einem Tag machen wollte, dann sitze ich länger im Zug, als ich eigentlich arbeite. Und beim Flug kann ich mir dann halt einreden, ja, ist ja nur 1 Stunde. Stimmt zwar nicht, aber da kann jeder bei sich, muss ich bei mir anfangen.
Aber es zieht natürlich tatsächlich immer auch dieses Argument, dass gesagt wird, ja, das Fliegen ist halt viel billiger. Selbst wenn man nach Sylt möchte, kann man für 60 Euro von Berlin nach Sylt fliegen, wo man sich fragt, das ist wirklich zu billig.
Nee, und man fliegt ja dann nur nach Sylt, weil es so günstig ist. Also wenn der Preis nicht wäre, würde man sagen, komm, Spinnerei brauche ich nicht. Ne?
Oder man würde, meinen Sie, auf Balkonien Urlaub machen und...
Nee, wenn die Bahnpreise konkurrenzfähiger wären oder sagen wir mal dieses Dumping, was es ja eigentlich ist, es geht ja eine Fluggesellschaft nach der anderen kaputt. daran. Ne? Also man hat jetzt bei Air Berlin lange tolle Artikel in den Wirtschaftszeitungen gelesen, wie großartig Air Berlin als entfesseltes Start-up im Grunde es den alten morschen ehemaligen Staatsbetrieben wie Lufthansa zeigt. Und es wurde so lange bejubelt, bis Air Berlin mit dieser Politik pleite war. Also das sind keine marktwirtschaftlichen Preise, die da aufgerufen werden.
So ist es. Also wir sehen die Zukunft rosig, indem wir sagen, es wird sich was verändern.
So rot wie die Bahncard 50. Ne, die ist grün, ne?
Mhm.
Mann, ich könnte
grün
jetzt,
ist sie, ja.
Könnte jetzt, ja.
Gut, Friedrich Küppers.
Nestle nach meiner Bahnkarte.
Und, finden Sie sie?
Ja, sie ist hier verklemmt hinter der Bonuskarte der Lufthansa. Ist das peinlich.
Jetzt bin ich gespannt, ob Sie beim nächsten Thema auch Experte sind. Da geht es um den Psychoreport 2019.
Nein.
Eher nicht, ne?
Nein.
Aber wir werden trotzdem mal drüber sprechen. Das ist also so, dass die DRK, die Krankenkasse, die Ergebnisse dieser Langzeituntersuchung veröffentlicht hat. Und diese Untersuchung besagt, die Arbeitsausfälle wegen psychischer Probleme haben sich in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht. Wir haben darüber diskutiert heute früh hier bei uns in der Sitzung. Da stellt sich nämlich die Frage, sind wir tatsächlich so als Gesellschaft öfter psychisch krank in den letzten 20 Jahren geworden? Oder sind wir nur offener geworden und reden mehr drüber? Was denken Sie?
Es gibt noch eine dritte Version. Pharmakonzerne finden irgendein Mittel, wo sie auch nicht wissen, wie sie es in den Markt drücken wollen und sagen den Ärzten, denkt euch doch mal eine Krankheit aus. Mhm. Das ist jetzt sehr demagogisch, was ich gerade gesagt habe. Das ist so ein bisschen der angezickte Vater, der hört, ja, das Kind hat ADHS und das Kind hat bestimmt eine Sonderbegabung und irgendwann haben im Kindergarten oder in der Grundschule alle schon Kontakt gehabt mit irgendwelchen ärztlichen Ratschlägen zu schicken, neuen Krankheiten. Also das ist jetzt so, dieses stellt euch nicht so an Ding. Depression, ja, habt halt schlechte Laune, kommt morgen wieder zur Arbeit. Den anderen Teil finde ich sehr gut. Ich erinnere mich auch an frühere Arbeitsplätze von mir, wo es ist ja, der Müller trinkt. Der säuft halt. Ne? Dann hieß es charakterlos, wenn er der Flasche nicht widerstehen kann. Irgendwann wusste man, nee, das ist eine Alkoholerkrankung. Inzwischen sagt man, nee, der Alkohol ist ein Symptom für die tiefer liegende Depression. Und wenn es so ist, dass Menschen im Gespräch mit ihrem Arzt und dann auch mit ihrem Arbeitgeber heute sagen, das ist eine Depression, tut mir leid, es geht gerade nicht. Super, bevor sie anfangen zum Beispiel zu saufen oder sozial so vereinsamt, dass ihnen keiner mehr helfen kann.
Hat also absolut sein Gutes, wenn wir offener geworden wären. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich sind, denn wir leben ja trotzdem immer noch in einer Leistungsgesellschaft. Es geht ja immer noch darum, gut zu funktionieren. Ob wir das wirklich gut und offen besprechen, gerade am Arbeitsplatz?
Ja, früher hat der Arzt vielleicht gesagt, pass mal auf, ich ahne, du bist im Burnout, du hast keine Lust mehr, du bist unglücklich, in deinem Leben kommen viele Schicksalsschläge zusammen, aber das glaubt mir keiner, ich schreibe da jetzt mal Grippe drauf. Und dann hat es funktioniert. Und wenn die Ärzte heute ehrlich oder klarer, fachlich angemessener draufschreiben können, was Trumpf ist, ist das besser.
Wobei es so ist, dass auf der Krankmeldung, auf dem Schein, der zum Arbeitgeber geht, die Diagnose, glaube ich, gar nicht draufsteht, sondern das geht eben zu den Krankenkassen. Daher wissen die Krankenkassen natürlich, was die Diagnose ist, warum jemand krankgeschrieben ist.
Ja, wenn ich mit einer Schniefnase dann am Arbeitsplatz zurückkomme, dann fragen die, hast du Grippe gehabt? Was würden Sie sagen, wenn es eine depressive Verstimmung war?
Fragen Sie mich jetzt?
Mhm.
Interessante Frage. Ich glaube, ich würde vielleicht erst mal sagen, ja, mir ging es nicht so gut. So, ne? Weil dieses Wort Depression oder depressive Verstimmung ist schon ein starkes Wort.
Weil?
Ja, weil dann denke ich, dass mein Gegenüber vielleicht nicht gleich weiß, wie er reagieren soll.
Ja.
Oder ob er mich sozusagen jetzt die nächsten 3 Wochen auch nicht sehen kann.
Und so. Die Chefin denkt?
Das wüsste ich jetzt nicht, was sie denken würde.
Das wäre meine Angst, komischerweise, dass ich ein Signal setze, meine Leistungsfähigkeit könnte eingeschränkt sein.
Und das würden Sie lieber nicht machen?
Ich merke gerade, dass ich mir das nicht soll, dass ich dann sagen würde, es ging mir nicht so gut.
Ja, es ist vielleicht auch in Ordnung. Also ich meine, am Arbeitsplatz wirklich tiefergehende Probleme zu diskutieren, ist ja auch schwierig. Sollte man vielleicht auch nicht machen. Ist vielleicht nicht der Ort dazu.
Also für viele ist der Arbeitsplatz Familienersatz. Ne? Das ist immer die Frage, ob es einem gelingt, da eine Grenze zu ziehen, ob man das auch möchte.
Bei Spiegel Online liest man einen Kommentar heute von Peter Maxwell, der sich mit der mutmaßlich rechtsextremen Tat in Wächtersbach beschäftigt. Die Zeile unter der Überschrift lautet, da fährt, also jetzt Zitat, ein mutmaßlicher Rechtsextremist laut Polizei mit geladener Waffe durch eine Kleinstadt, um einen Schwarzen zu erschießen und die bundesweite Empörung fällt routiniert aus. Ein Weckruf. Zitat Ende. Herr Küppersbusch, hat der Kollege da recht? Müssen wir hier einen Weckruf formulieren, weil wir uns nur noch routiniert empören, wenn so etwas passiert?
Ich kenne eine Menge Weckrufe von Rechtsextremisten, wenn sie es irgendwie konstruieren können, dass an einem Problem der Asylant schuld ist. Und dann wird gehetzt und wird gesagt, also diese sexuelle Nötigung und dieser Banküberfall, das waren doch Ausländer und wo bleibt die Empörung? Also dieses Einfordern von Empörung macht mir manchmal Angst. Ich bin empört über diese Tat. Ich habe jetzt noch kein Pappschild gemalt und bin auf die Straße gegangen. Ich habe Angst auch vor der Gewöhnung, vor dem dann Erlahmen der Empörung, weil beim ersten Mal geht man vielleicht noch raus und protestiert und beim fünften Mal, boah, wieso schon wieder ich, schönes Wetter, lieber in den Garten oder so. Also da hängen eine Menge Fragen dran an so einer Empörungskultur.
Ja, ich meine, Sie sind ja Medienmann durch und durch. Sie schreiben diese Taz-Kolumne, Sie sind regelmäßig in Radio 1 zu hören. Insofern müssen Sie sich diese Gedanken ja immer und immer wieder machen. Nehme ich das jetzt sozusagen meine Möglichkeiten wahr, um darüber zu schreiben, oder gehe ich auf ein anderes Thema?
Ich glaube, es ist im Moment wirklich spannender, auf Konsense zu gucken in der Gesellschaft. Also das Empören, ich habe den Eindruck, alleine schon, weil Empörung ist eine kommerzielle Münze im Mediengeschäft. Ne? Wenn ich irgendwie mein Thema so definieren kann, dass ich stürmt die Paläste, hängt sie an die Laterne schreiben kann, dann ist meine Klickzahl hoch. Und wenn ich versuche, zur Mitte zu stricken und zu sagen, wo haben wir denn jetzt noch einen Konsens, wo können wir denn ein Gemeinwohl herstellen, klar, kriegen Sie dafür keinen Shitstorm und auch keinen Candystorm und ist es irgendwie noch so ein Text. Aber das ist die eigentliche Entscheidung. Will ich meine, also jetzt zynisch gesprochen, meine Karriere damit befördern, dass ich immer der Oberempörer und Erstempörer bin? Oder will ich in die Materie reingucken und sagen, ja, tut mir leid, ist langweilig, wenn man es differenziert betrachtet?
Mhm. Ich meine, insgesamt ist es ja so, dass es schon Menschen gibt, die sich sehr, sehr stark gegen rechts engagieren. Nehmen wir zum Beispiel die Demonstration in Kassel, jetzt 10.000 Leute gegen rechts auf der Straße. Es gab in Chemnitz Konzerte, auch große Menschenaufläufe, die gesagt haben, so können wir das nicht machen. Aber eben der Spiegelautor meint, dass der Fall Wächtersbach zeigt, dass es so eine Normalisierung rechter Gewalt gäbe und eben diesen allzu geübten Umgang mit der Gefahr.
Das ist ein interessanter Gedanke, wenn wir an die 70er Jahre, an den deutschen Herbst, an die angeblich unmittelbar bevorstehende Machtübernahme der RAF in Deutschland, die damals insinuiert wäre, als es gegen den Sympathisantensumpf ging und irgendwann auch ein Nobelpreisträger wie Heinrich Böll eine verdächtige Person sein sollte. Die Gegenreaktion für dieses weitaus massivere Aufschäumen von Gewalt, die steht nicht im Verhältnis. Das stimmt. Mhm. Stimmt. Ich glaube, trotzdem für mein kleines Leben, klar, wenn ich es kann, an der Demo teilnehmen, das auch ausdrücken. Ich meine, dass die Münze woanders geschlagen wird. Wir konnten nach 68, nach den Bürgerrechtsbewegungen der späten 70er, frühen 80er Jahre, auch nach der Wiedervereinigung davon ausgehen, blind in der Straßenbahn, im Bus, im Supermarkt, im Taxi, in der Bahn anzunehmen, mein Sitznachbar, der teilt den Wunsch nach Toleranz, nach Meinungsfreiheit, nach Offenheit, nach Vielfalt in dieser Gesellschaft. Und in diesem nicht erkundeten Cordon konnte man sich Jahrzehnte bewegen in dieser Gesellschaft. Und heute will es der Zufall, der macht's Maul auf und ich denke, ach du Himmel, was kommt da raus? Meine Zahnärztin steckt bis zum Ellbogen in meinem Mund und sagt, ja, aber Herr Küppersbusch, sagen Sie mal, mit den Flüchtlingen, es geht ja nicht so weiter. Sagen Sie doch auch mal. Ich sage, ja gut, nehmen wir den Arm aus meinem Mund. Ne? Mhm. Und dann staune ich, wo überall solche Haltungen und Meinungen schon grassieren. Und das ist, was ich meine, kleine Münze. Es ist, man muss leider richtig peinlich und penetrant sein und auch mal auf das Thema kommen, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis und sich abgrenzen, den wenigstens sagen, ihr habt noch nicht die komplette Hegemonie.
Gut, das haben Sie, hoffe ich, nicht, die komplette Hegemonie, diese Meinungen. Aber wenn man sich dann abgrenzt im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im Familienkreis, riskiert man vielleicht manchmal, dass man die Stimmung, ein bisschen.
Ja, es ist total bequem, in einer Gruppe zu sitzen und zu sagen, okay, wir wollen heute, Doppelkopf spielen und ich schneide das politische Thema nicht an, wir sind ja alle einer Meinung. Und darunter ist aber, nee, du bist eigentlich der Letzte hier, der dafür noch eintritt. Und dann muss es halt unangenehm werden.
Gut, aber ich denke, es gibt tatsächlich viele, die so denken, wie Sie denken. Und wie wir hier denken. Und dass die eher Rechtsdenkenden nach wie vor in der Minderheit sind, würde ich doch denken.
Ja, wobei sie mit der Behauptung, sie hier Trump operieren, dass sie eigentlich die Mehrheit sind.
Gut, aber Behauptungen müssen nicht immer stimmen.
Unsere ja auch nicht.
Friedrich Küppersbusch hier zu Gast, Fernsehproduzent, Autor, Journalist. Und in Ihrer Taz-Kolumne habe ich das Wort vom Einbildungsverein aus München gelesen in Bezug auf den FC Bayern München. Das heißt, das sagt schon viel. Sie können die Bayern nicht leiden, nur ganz kurz gefragt, um zu wissen, wo Sie stehen.
Ich glaube, sonst kriegen Sie in Dortmund im Einwohnermeldeamt gar keinen Ausweis und keine Zuzugsberechtigung.
Verstehe, der BVB muss es sein. Wir wollen trotzdem über Bayern München jetzt sprechen, beziehungsweise nicht natürlich über den Verein, sondern über den offensichtlich bevorstehenden Rückzug von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern und Chef des Aufsichtsrats. Die Ära Hoeneß geht offiziell zu Ende. Der Zeitpunkt steht zwar noch nicht fest, aber die Frage trotzdem, werden Sie ihn vermissen?
Ja, als Aufreger auf jeden Fall, als beste Begründung, warum man Dortmunder ist oder von mir sogar Schalker. Weil man diesen Protz, diesen texanischsten Deutschen, den man sich vorstellen kann, das kriege ich einfach nicht übers Herz, den zu mögen und alle Sünden und Verbrechen, die der FC Bayern in den immerhin 40 Jahren, in denen Hoeneß jetzt vom Manager bis verschiedene Führungspositionen inne gehabt hat. Also das macht es so leicht, sich zu definieren, indem es diesen großartigen Feind gibt. Ich werde ihn vermissen.
Als solchen werden Sie ihn vermissen, ja, als großartigen Verein, verstehe. Was bleibt denn vom System Hoeneß? Ich denke, es wird einiges bleiben. Adidas-Chef Herbert Heiner soll ja Nachfolger werden und das hat er ja auch sich schon so ausgedacht, der Herr Hoeneß. Außerdem bleibt er vielleicht Aufsichtsratsmitglied und vielleicht sogar auch Stellvertreter von Herbert Heiner.
Also bisher reden wir ja über Spekulationen, weil Herr Hoeneß gesagt hat, das mache ich dann vielleicht Ende August. Es geht alles zurück auf eine Meldung der Bild-Zeitung. Laut Bild-Zeitung ist Jens Spahn Verteidigungsminister, also lassen wir uns mal überraschen, welche Wolte nun diesmal dabei rauskommt. Es war aber so, dass er bei der letzten Mitgliederversammlung ist Hoeneß ausgepfiffen worden. Da lag gerade zurück diese Medienschelte-Pressekonferenz, wo ich glaube auch engste Freunde nicht mehr verstanden haben, was hat das jetzt mit der Menschenwürde zu tun, wenn der FC Bayern Spiel verliert und darf man darüber noch berichten. Da gab es Plakate und Banner gegen Hoeneß. Also vielleicht war das dann doch ein Punkt, wo er sich gedacht hat, er hat sich nach der Haftstrafe bewiesen, ich kann zurückkommen. Damals hatte er gesagt, das war es noch lange nicht.
Genau, bevor er ins Gefängnis ging, ne? wegen
seiner
der Steuerhinterziehung. Genau. Und hat er gesagt, das war es noch nicht. Und vielleicht ist es das jetzt immer noch nicht.
Ja, ich würde mir denken, dass das ist ein Musterbeispiel für Resozialisierung. Uli Hoeneß wird immer seinen Platz künftig in den Talkshows suchen, wenn es darum geht, Menschen, die straftätig geworden sind, eine zweite Chance zu geben. Und da sehe ich für ihn noch ein großes Alterswerk voraus, was er wahrnehmen kann.
Aber das meinen Sie jetzt ernst, oder? Höre ich
ja,
da?
Klar. Ja?
Ja, klar. Ist also, ja auch so. Ich meine, er hat die Strafe abgesessen, er hat die Verantwortung übernommen.
Absolut. Die Frage nach der Zukunft des FC Bayern München, die einen sagten, guck mal, ist doch super gelaufen, während der Uli im Knast war. Also es hängt gar nicht an der Person. Die anderen sagen, na, was meinst du, was er den ganzen Tag im Knast gemacht hat? Er hat den FC Bayern gesteuert, ne, über Figuren, die er da positioniert hat. Kollegen aus dem Sportjournalismus sagen, du kannst eigentlich in Deutschland nur drei Titel machen, Schalke, Dortmund, Bayern. Und selbst Sebastian Vettel oder damals Boris Becker, Steffi Graf verkaufen dir die Zeitung nicht so gut wie diese drei Vereine. Und deswegen würde ich bei Bayern auch die Prognose wagen, das wird auch nach einer Pensionierung Hoeneß noch eine Zeit lang so weitergehen. Also nicht wie andere Clubs, HSV, Köln, die dann, wo es ein paar Personen ist, People Business, und wenn die weg sind, raucht der Verein ab. Das wird den Bayern erstmal nicht so sein.
Friedrich Küppersbusch hat mit mir den Tag sortiert in dieser Mittagsstunde. Einer hat es heute nicht geschafft, der es gerne geschafft hätte, sein großes Abenteuer. Das ist Frankie Zapata, der wollte mit seinem Flyboard über den Ärmelkanal fliegen, aber das hat nicht geklappt. Er musste dann irgendwie seinen Kerosin nachladen im Rucksack und ist dabei dann in den Ärmelkanal gestürzt, ist dann natürlich gleich rausgefischt worden und es geht ihm soweit gut, aber er ist enttäuscht. Wie würden Sie mit so einer, ja, ich muss mal fast sagen, Niederlage umgehen?
Tja, also wenn es gut ausgeht, könnte ich mir immer noch sagen, wer würde heute noch über Icarus reden? Da musste der Absturz schon sein, aber der war eher nicht so glimpflich. Ich glaube, Zapata wollte erinnern, und das ist ihm ja dann immerhin gelungen, vor 110 Jahren die erste Überquerung des Ärmelkanals, Louis Blériot, ein Franzose, der mit Tucker, 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 ich glaube 8 PS oder so, und an einem der ersten Flugzeuge das geschafft hat.
Ja, ich glaube auch, das ist gelungen, dass wir darüber nochmal nachdenken, was Fliegen aber auch wirklich für eine prekäre Sache ist am Ende des Tages.
Ja, was für mutige Menschen das waren, wenn man sich nochmal die Geräte Seite von Lilienthal anguckt, nachdem da der einzig funktionierende Berliner Flughafen heißt, das vergisst man immer, ne? Tegel. Ja, als Kind habe ich davon geträumt, stimmt. Heute würde ich das nicht machen. Auf so einem Brett mit Düsen, ich bin bescheuert.
Gut, dann gehen Sie also gut auf der Erde und mit vorsichtigen Schritten jetzt aus dem Studio.
War mir ein Vergnügen, Frau Schäfer, hat Spaß gemacht.
Mir auch. Kommen Sie wieder, Herr Küppersbusch.
Gerne.